Das Pottkästle. Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
Vor 500 Jahren stand Oberschwaben Kopf. Bauern forderten Freiheit und Gerechtigkeit und riskierten ihr Leben. Heute, im Jubiläumsjahr 2025, bereitet sich die Region auf die große Landesausstellung 500 Jahre Bauernkrieg vor. Moderator Thomas Strobel besucht Michael Tassilo-Wild im alten Stadtarchiv in Bad Waldsee. Zwischen Regalen voller Pergament und Chroniken erzählen uns die Dokumente nicht nur von Aufruhr, sondern auch von Hoffnung und Mut. Bis heute ist der Bauernkrieg weit mehr als ein verstaubtes Kapitel. Treten wir ein in eine Zeit, die uns mehr über Freiheit, Zusammenhalt und seine Lehren für heute erzählt.
Michael, als Stadtarchivar von Bad Waldsee und Bad Wurzach bist du eigentlich ein Hüter der Vergangenheit. Aber du sprichst oft von Leidenschaft und von Leid beim Thema Bauernkrieg. Was berührt dich heute noch an diesem 500 Jahre alten Ereignis?
Der große deutsche Bauernkrieg, wie man ihn auch nennt, ist ein ganz einzigartiges Geschehen. Dieses Ereignis zeigt uns schwerste soziale Verwerfungen in der Welt von vor 500 Jahren, die im Endeffekt teilweise heute sogar noch Auswirkungen haben. In Frankreich gab es die Französische Revolution, auch wenn sie am Ende an sich selbst gescheitert ist, trotzdem mit dem Versuch Bürgerrechte, Gleichheit, Freiheit. Solche Ansätze gab es mit dem Bauernkrieg in Deutschland auch oder in diesem frühen Deutschland. Deutschland existiert ja noch nicht. Und das Ganze endet eigentlich. Also der Bauernkrieg besiegelt das Schicksal der Bauern. Und zu einer echten freiheitlich-demokratischen Bewegung kommt es dann erst wieder im 19. Jahrhundert.
Erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau war der Bauernkrieg und warum kam es vor 500 Jahren überhaupt zu diesen Unruhen?
Also zum einen gab es immer wieder Bauernkriege. Die finden wir auch schon in England im 13. Jahrhundert und so weiter. Reden wir aber von dem Bauernkrieg, dann meinen wir eben den von 1525, weil das auch der größte und bedeutendste war. Wir sind hier am Übergang von Mittelalter zu früher Neuzeit. Das ist eine Epochenwende. Es gibt gar nicht das eine Datum, an dem das Mittelalter endet, sondern das sind ganz viele Ereignisse, die in ganz kurzer Zeit kommen. Da werden innerhalb von 50 Jahren Amerika entdeckt. Der Buchdruck ist da zeitlich nicht weit weg davon. Da kommt die Reformation. Das sind große soziale Umwälzungen. Man merkt, das ist nicht das eine Ereignis, das das Mittelalter enden lässt. Das ist eine neue Epoche. Diese Fülle an Änderungen, an Geschehnissen zeigt, da passiert was in der Welt. Und der Bauernkrieg ist definitiv eine Folge davon. Da entstehen Spannungen durch diese Änderungen, auf die man auch nicht schnell genug reagiert. Und dann bricht das auf.
Was genau bricht auf?
Die Konflikte in der Gesellschaft. Die liegen an, weil gewisse Regeln einfach nicht mehr dem Geist der Zeit entsprechen. Die sind quasi festgeschrieben oder nach altem Herkommen mündlich überliefert. Aber sie passen nicht mehr zur Lebensrealität der Menschen. Da kommt die Reformation mit rein. Die Wirtschaft entwickelt ganz neue Strukturen. Und dann sitzen da Menschen, die quasi sagen, Recht und Gesetz auf der einen Seite und meine Lebensrealität auf der anderen Seite passen nicht mehr zusammen. Und es gibt Spannungen. Und da man es nicht geschafft hat, diese Spannungen irgendwie zu moderieren oder auszugleichen, eskaliert es und es gibt Krieg.
Jetzt reden wir vom Bauernkrieg. Kann man sagen, was ist denn ein Bauernkrieg?
Da müssen wir uns erstmal fragen, was sind in der Zeit denn Bauern? Wenn wir vom Bauernkrieg reden und die sozialistische Geschichtsschreibung, beispielsweise aus der DDR, hat es sehr stark betont, dann denkt man so erstmal, dass das irgendwie die armen Leute sind, die da in Lumpen mit der Mistgabel in die Schlacht ziehen. Das ist definitiv nicht der Fall. Auf der Seite der Bauern gab es viele wohlhabende Bauern mit großen, gut laufenden Höfen, denn das sind die Leute, die was zu verlieren hatten, die quasi um ihren Besitzstand kämpfen. Teilweise sind Niederadlige auf ihrer Seite, was auch militärische Kenntnisse und Erfahrung bringt. Das ist kein unorganisierter Mob. Das ist eine straffe Organisation, Deswegen wird die dem Establishment in der Zeit ja auch so gefährlich. Und die Anhänger, das geht hoch bis zu Herzog Ulrich von Württemberg.
Und gegen wen haben die Bauern dann gekämpft?
Im Endeffekt ist es die etablierte Obrigkeit. Ganz konkret im Fall hier in der Region der Schwäbische Bund.
Michael, was war für dich der Punkt, an dem du gemerkt hast, der Bauernkrieg ist für uns alle immer noch wichtig?
Der Bauernkrieg ist ein Ereignis, das uns heute noch im kollektiven Gedächtnis steht. Der Bauernkrieg ist eines der ersten großen Medienereignisse. Er wird beispielsweise auch nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit Flugblättern gekämpft. Die aufkommenden Druckerpressen sind ein ganz wichtiges Element im Bauernkrieg, weil damit Propaganda betrieben wird. Der Bauernkrieg ist also ein frühes Medienereignis. Und das ist spannend, weil da geht es jetzt nicht nur um eine reine Ereignisgeschichte, sondern es geht um Kommunikation.
Konnten denn schon so viele damals lesen?
Im späten Mittelalter oder der beginnenden frühen Neuzeit steigt die Lesefähigkeit. Das werden immer mehr. Gerade im Bürgertum ist es dann verbreitet. Die Frage ist aber natürlich auch, wird sowas unter Umständen nicht auch einfach vorgelesen? Hat man nicht einen reformatorisch gesinnten Pfarrer, der hochgebildet ist, und liest der dann seiner Gemeinde eine solche Flugschrift nicht vielleicht einfach vor? Dann hat der auch 100 Leute erreicht mit einem Flugblatt.
Ja, und ist ja glaube ich auch nicht so, dass wie heute, dass ich innerhalb von einer Stunde 17 Posts zu dem Thema habe, sondern da ist nicht jede Woche ein Flugblatt rauskommen, sondern...
Das sind in den Jahren aber teilweise schon hunderte verschiedene Flugblätter, die erscheinen. Also so eine gewisse Medienlandschaft entsteht da. Das wird auch ganz wichtig für die Reformation werden, die ohne diese Flugblattdrucke so nicht stattgefunden hätte.
Du hast auch heute was ganz Besonderes mitgebracht, ein Originaldokument vom Bauernjörg. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, wer war denn dieser Bauernjörg und warum das ist das Dokument, das du dabei hast, so bedeutend?
Also, der Bauernjörg war ein Mitglied des lokalen Adels, der Familie Waldburg. Er ist hier in Waldsee geboren, ist hier auch gestorben. Für seine Mutter wurde in Wurzach als Altersruhesitz ein Kloster errichtet, Maria Rosengarten, wo sich auch das Stadtarchiv befindet. Der Bauernjörg ist Mitglied einer tief verwurzelten und bedeutenden Adelsfamilie hier in Oberschwaben, auch wenn die Familie zum damaligen Zeitpunkt noch gar keinen so hohen Rang hatte. Die Bedeutung des Bauernjörgs liegt eindeutig auch in seiner Person. Der Bauernjörg war offensichtlich ein äußerst fähiger Mann. Er war jemand, auf den man zurückgreifen konnte, wenn man Probleme lösen wollte. Heute würde man ihn vielleicht als Troubleshooter bezeichnen. Ist man jetzt ein Herzog oder ein Kaiser, dann hat man nur so eine gewisse Anzahl an Menschen, die man nutzen kann, um ihnen Aufgaben zu übertragen. Das ist sozusagen der Pool der Adligen. Und da gibt es fähige und weniger fähige Leute. Und der Bauernjörg hat offensichtlich zu diesen Fähigen gehört. Erst arbeitet er für Herzog Ulrich, gegen den er später Krieg führen wird. Dann wird er vom bayerischen Herzog abgeworben. Und schließlich dient er dann als Feldherr, als Feldhauptmann dieses Schwäbischen Bundes, einer der beiden Parteien im Bauernkrieg. Er macht auch später noch größere Karriere. Er ist als Diplomat unterwegs in Spanien, in den Niederlanden, in Ungarn. Er hatte also viele Funktionen. Er hat sogar einmal einen Vorschlag für einen Religionsfrieden verfasst. Wäre der angenommen worden, wäre es vielleicht nie zum 30-jährigen Krieg gekommen. Er war also ein Mann vieler Talente.
Also Bauernjörg, eine ganz interessante Persönlichkeit. Wie kam er denn zu dem Namen Bauernjörg? Wie hieß er denn wirklich und wie kam er zu dem Namen?
Der richtige Name des Bauernjörg war Georg III. Truchseß von Waldburg. In seiner eigenen Unterschrift nennt er sich Jörg, das ist also eindeutig zeitgenössisch. Und diese Bezeichnung Bauernjörg ist eine direkte Folge dieses Bauernkrieges. Durch seine militärischen Erfolge gegen die Bauern wird ihm dieser Beiname, der spielt sich einfach ein.
Michael, du hast jetzt heute ein Dokument dabei, das auf den Bauernjörg verweist, das auf ihn hinführt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist das für ein Dokument, was ist das Besondere dran?
Nun, das sind eigentlich zwei Dokumente. Das eine, das größere hier, ist der sogenannte böse Brief. Das ist nicht aus der Zeit des Bauernjörgs, sondern seinen ersten Auftritt hat es zur Zeit seines Großvaters. Das ist ein Friedensvertrag. Da muss die Stadt Zugeständnisse machen. Das Dokument hat aber nochmal seinen zweiten Auftritt in der Geschichte. Und zwar, als es mit diesem Beibrief hier an die Stadt zurückgegeben wird. Das ist ein Dankeschön des Bauernjörg dafür, dass die Stadt Waldsee seine Frau und seine Kinder vor den Bauern beschützt hat. Er erwartet, als er aus dem Feld zurückkommt, dass er hier die Leichen seiner Familie bestatten muss. Und dabei sind die aber putzmunter, denn die Stadt hat sie zum Schutz aus dem Schloss hierher innerhalb der Stadtmauern geholt. Und als Dank dafür gibt der Bauernjörg einige Jahre später diesen bösen Brief mit den Rechten, die ihm damit zustehen, an die Stadt zurück und verzichtet auf diese Vorrechte. Das ist sein Dankeschön für das Wohlverhalten der Stadt, wie er selber schreibt.
Weiß man, warum die Stadt das gemacht hat?
Das ist eindeutig eine politische Entscheidung. Die Stadt hat sich damals zwischen den Bauern und dem Bauern Jörg gesehen oder dem Schwäbischen Bund und musste eine Entscheidung treffen, wen man unterstützt. Und sie hat sich für den Schwäbischen Bund entschieden.
Michael, stell dir vor, ich bin hier in der Region, habe einen Tag Zeit. Welche drei Orte in Oberschwaben muss ich gesehen haben, um den Bauernkrieg zu erleben?
Das kann ich so nicht beantworten. Das ist jetzt ja so, als würde man sagen, eine Mutter fragen, wer ihr liebstes Kind ist. Es gibt so, oder ein Vater in meinem Fall, es gibt so viele Orte, an denen dieses historische Verhältnis lebendig und nachvollziehbar ist. Man könnte auf den Spuren der murischen Chronik wandeln. Da haben wir Bildquellen und man kann das heute noch nachvollziehen. Man kann hier nach Waldsee oder nach Wurzach gehen. Hier gab es auch bedeutende Schlachten. In Wurzach, die Schlacht am Leprosenberg, war ein ganz wichtiger Sieg des Bauernjörgs. In Bad Waldsee gibt es die Schlacht im Teilort Geisbeuren, direkt an der B30 gelegen. Auch das sind lokale Ereignisse. Von daher gibt es sehr viele Orte. Ob man da nach Memmingen geht, ob man da nach Weingarten geht mit dem Weingartener Vertrag. Ich kann mich hier gar nicht auf drei Orte festlegen. Das ist zu viel. Also ich empfehle den ausgedehnten Urlaub anstelle der Stippvisite.
Gibt es dieses Jahr jetzt zum Jubiläum irgendwo eine Möglichkeit, wo man über den Bauernkrieg speziell mehr erfahren kann?
Ja, es gibt eine große Landesausstellung, die in Bad Schussenried ihre Tore öffnen wird, auf die ich mich persönlich auch schon sehr freue. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Und gleichzeitig gibt es weitere Ausstellungen, beispielsweise in Stuttgart durch das Landesarchiv oder in Bad Waldsee eine kleine Ausstellung des Stadtarchivs im Historischen Rathaus.
Gibt es irgendwelche Originalschauplätze damals, irgendwelche Klosteranlagen, Dorfplätze, wo du sagst, da hat damals wirklich während dem Bauernkrieg irgendwas Bedeutsames stattgefunden und das kann man heute noch erleben?
Also ein ganz berühmter Fall wäre das Kloster Weißenau. Das ist deswegen interessant, denn das Kloster Weißenau wurde von Bauern besetzt und geplündert und darüber gibt es eine Bildquelle. Der damalige Abt hat das zeichnen lassen. Das sieht aus wie ein moderner Comic, obwohl es 500 Jahre alt ist. An solchen Orten kann man das direkt nachverfolgen, was da geschehen ist.
Jetzt haben wir vorher schon was über die Originaldokumente gehört. Was wird hier in Bad Waldsee anlässlich des Jubiläums sonst noch zu sehen sein, vielleicht auch in Bad Wurzach? Und sind auch noch weitere Städte eingebunden, so dass man vielleicht sogar eine richtige Bauernkriegsroute durch die Region machen kann?
Ja, der Bauernkrieg ist hier ein großes historisch bedeutsames Ereignis gewesen. Viele Städte in der Region bieten Ausstellungen, ein Begleitprogramm zur großen Landesausstellung oder Ähnlichem an. Da gibt es eine Homepage, da kann man sich den Überblick verschaffen. Da bietet sich wirklich eine Rundreise an. Übernachten Sie doch in Bad Waldsee, schauen Sie sich in Bad Schussenried die Landesausstellung an und dann gehen Sie in Bad Wurzach-Moor baden.
Michael, was kann man aus der Geschichte des Bauernkriegs fürs Zusammenleben heute lernen?
Eine Lehre, die ich daraus ziehen würde, ist, politische Spannungen können aufreißen. Das kann zu echten Verwerfungen führen, wenn man kein Ventil hat, um diesen Druck rauszunehmen. Irgendwie muss man politische Prozesse moderieren können, man muss gegensätzliche Kräfte ausgleichen können. Das ist eine große Errungenschaft unserer modernen Demokratie. Wir haben keine Kämpfe auf offener Straße oder Ähnliches. Unsere politischen Auseinandersetzungen können über parlamentarische Prozesse, über den Föderalismus, über Bürgerentscheide, was auch immer geregelt werden. Wir müssen nicht mehr die Waffe in die Hand nehmen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Wir haben andere Funktionen. Und da sehen wir eine große Weiterentwicklung aus solchen Konflikten heraus.
Gott sei Dank. Und worin liegt für dich ganz persönlich die größte Faszination, wenn du morgens ins Archiv gehst und weißt, dass da Schätze aus 500 Jahren liegen?
Unser Archiv ist ja noch deutlich älter. Wir haben Dokumente aus dem Hochmittelalter hier. Das hat mich schon im Studium immer fasziniert. Es gibt Unterlagen von Menschen, die sind seit 700 Jahren tot. Von denen ist nichts hinterblieben, außer diesen Quellen, die wir hier im Stadtarchiv haben. Wir kennen dann deren Namen, wir kennen deren Handschrift unter Umständen und wissen, was sie uns mitteilen wollten.
Abschließende Frage, Michael. Warum sollte niemand das 500-jährige Jubiläum des Bauernkriegs hier bei uns in der Region verpassen?
Das ist ganz einfach, weil bis das nächste runde Jubiläum kommt, dauert es nochmal 500 Jahre. Da hätte man wirklich was ausgelassen. Diese große Landesausstellung ist eine Chance, das hier in Oberschwaben zu haben. Die sind nicht oft in der Region, das ist eine Besonderheit. Wenn das schon mal hier ist, sollte man das nutzen. Die ist mit viel Energie, mit viel Liebe zum Detail vorbereitet worden. Was dort zu sehen ist, kriegt man vielleicht nie wieder zu Gesicht.
Super spannend. Michael, vielen, vielen Dank.
Aber gerne doch.
Vom Stadtarchiv Bad Waldsee blicken wir jetzt nach Stuttgart. Dort beschäftigt sich Frau Dr. Ingrid Sibylle Hoffmann vom Landesmuseum Württemberg mit dem Bauernkrieg im Rahmen der Vorbereitungen für die Ausstellung Aufruhr, die 2025 im Kloster Schussenried als Teilprojekt der großen Landesausstellung gezeigt wird. Heute treffen wir sie im oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach mit einem Dokument, das Geschichte schrieb. Ein Originaldruck der 12 Artikel. Diese Seite Papier veränderte vor 500 Jahren die Sicht auf Recht und Freiheit. Frau Dr. Hoffmann ist Kuratorin am Landesmuseum Württemberg und gibt uns eine andere Perspektive auf die Zeit des Bauernkriegs. Hören wir jetzt, was uns dieses Dokument über die Gedanken, Ängste und Hoffnungen jener Zeit verraten kann.
Ingrid, du bist Kuratorin für Kunst und Handwerk des Mittelalters am Landesmuseum Stuttgart und gerade mitten in die Vorbereitungen für die große Landesausstellung Aufruhr 2025 im Kloster Schussenried. Was fasziniert dich persönlich am Bauernkrieg und warum hat dich dieses Thema hier nach Oberschwaben geführt?
Also faszinierend finde ich den Bauernkrieg, weil er in eine ganz, ganz spannende Zeit fällt und eben da eins der herausragenden Ereignisse ist, nämlich die Umbruchszeit um 1500, sage ich jetzt mal so. Also vor über 500 Jahren, beziehungsweise der Bauernkrieg vor 500 Jahren. Und da ist einfach total viel im Gange. Also da verändert sich das Leben der Menschen. Da, man kann ja nur sowas sagen wie Buchdruck entwickelt sich. Plötzlich werden wirklich auch für ganz normale Menschen Drucksachen erschwinglich. Dann hat man eben erstmals Handelswege sich erschlossen. Dann gibt's eben ganz große religiöse Umschwünge mit der Reformation. Also das ist einfach eine unglaublich spannende Zeit. Und der Bauernkrieg speziell fasziniert mich, weil eben erstmals so viele Menschen quasi für ihre Rechte aufgestanden sind. Also das finde ich faszinierend und da ein bisschen mehr rauszufinden, was hat die dazu gebracht, das zu machen, unter ganz andere Voraussetzungen wie heute. Also wenn wir auf eine Demonstration gehen, dann setzen wir uns keine großen Gefahren aus. Aber damals aufzustehen für seine Rechte, das war einfach eine andere Nummer.
Jetzt treffen wir uns heute hier im oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach. Wenn man sich hier im Museumsdorf umschaut, bekommt man einen ganz guten Eindruck vom damaligen Leben der bäuerlichen Bevölkerung. Wie muss man sich denn den Alltag der Bauern rund um das Jahr 1525 vorstellen?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil den Bauern oder die Bäuerin gab es im Grunde gar nicht. Also wir haben sehr, sehr große Unterschiede, soziale Unterschiede der Landbevölkerung. Und da muss man immer ganz genau hingucken, um wen es sich wirklich handelt. Als Bauern wurden diejenigen bezeichnet, die wirklich einen Hof bewirtschaftet haben. Und da kann man in der Regel davon ausgehen, dass denen relativ gut ging. Also das heißt, die haben nicht Hunger gelitten zum Beispiel. Außer es gab mal wirklich Missernten oder so. Aber im Grunde war das einigermaßen auskömmliches Leben, sage ich jetzt mal so. Dann gab es aber auch einen ganz großen Teil der Landbevölkerung. Das sind dann so Knechte, Mägde, die war als Tagelöhner dann auch, also die Knechte, Mägde waren ja bei einem anderen Bauer, aber es gab auch Tagelöhner, die einfach da kann man sagen, von der Hand in den Mund gelebt haben und die dann wirklich auch existenzielle Not teilweise gelitten haben.
Jetzt sind wir schon mitten drin im Thema. Wir wollen heute ja in dieser Folge über den Bauernkrieg sprechen, der sich 2025 zum 500. Mal jährt. Welche Bedeutung hat der Bauernkrieg im gesamten deutschsprachigen Raum und welche Rolle spielt Oberschwaben in diesem Kontext?
Also diese Aufstände beginnen eigentlich im Südschwarzwald. Das war dann schon im Sommer, Herbst 1524. Und das spricht sich dann auch relativ schnell rum. Aber so richtig Fahrt aufnimmt es tatsächlich dann hier in der Gegend von Oberschwaben. Also der Baldringerhaufen ist eben ein sehr, sehr wichtiger Akteur. Und was wirklich dann bemerkenswert ist an diesem Aufstand, ist, dass sich der ausbreitet im südwestdeutschen Raum bis nach, also ins Elsass zum Beispiel, bis nach Tirol und eben in Richtung Norden, Thüringen, Sachsen-Anhalt. Also dieses ganze Gebiet war dann quasi in Aufruhr, kann man sagen. Und das ist dann vor allem eben so ab März, April 1525 gewesen. Der Baldringer Haufen habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich denke, da kommen wir nachher nochmal ausführlicher dazu. Aber eben Memmingen war auch schon ein Stichwort, warum Oberschwaben eben so eine zentrale Rolle auch hat. Da sind die 12 Artikel veröffentlicht worden und die werden quasi zu der Programmschrift des Bauernkriegs, die eben in sehr hoher Auflage, also damals wirklich bemerkenswert veröffentlicht wurden und nicht nur hier in der Gegend veröffentlicht wurden, sondern eben Druckorte bis eben nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, Danzig gibt's als Druckort, im ganzen Südwesten Druckorte. Also das war wirklich ein Flächenbrand, der da auch über diese Flugschrift nachzuvollziehen ist.
Jetzt bist du ja normalerweise am Landesmuseum in Stuttgart, forschst dort. Du erlebst aber sicher in Oberschwaben eine ganz besondere Nähe zum Bauernkrieg. Was glaubst du, warum brennt dieses Thema auch nach 500 Jahren gerade hier in der Region noch so stark?
Ich glaube, es geht einfach um das Wissen, das hier nicht verloren gegangen ist oder das in den letzten, ich sag jetzt mal mindestens 50 Jahren sehr hochgehalten wurde, dass Menschen aller Generationen hier schon mal was vom Bauernkrieg gehört haben, weil es eben auch bei den Stadtfesten zum Beispiel eine Rolle spielt. Da gibt es ja ganz viele Gruppen, die sich eben quasi so in Kostüme der Zeit dann kleiden und mitlaufen auf Stadtfeste oder Dorffeste auch. Und in den Schulen wird es eben auch thematisiert. Ich muss sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich es in der Schule gehabt hätte vom Bauernkrieg. Also kann sein, dass es an meinem Gedächtnis liegt, aber also es spielt hier einfach in der Identität der Menschen eine viel größere Rolle als in viele andere Gegenden.
Welche Rolle spielten Frauen im Bauernkrieg?
Die Frauen waren durchaus aktiv, aber es ist tatsächlich schwierig, sie in den Quellen gut nachzuweisen. Und deshalb ist erst in den letzten Jahren, wo man wirklich noch genauer hinschaut, herausgefunden worden, dass sie mehr beteiligt waren, als man bislang dachte. Also es gibt zum einen Frauen, die als, ich sag mal, Beraterinnen nachgewiesen sind. In der Ausstellung, die wir eben in Bad Schussenried dann zeigen werden, gibt's zwei Frauen, die da als Protagonistinnen mit auftauchen. Und eine davon ist die Margarete Renner, über die es relativ viele Quellen gibt. Und die ist zum Beispiel mit einem Bauernhaufen auch rumgezogen, war auch bei Plünderungen dabei und hatte wohl aber eher eine beratende Funktion als jetzt eine aktiv kämpfende. Mittlerweile gibt's aber sogar auch Quellen, dass Frauen auch in den Haufen mit gekämpft haben. Es gibt zum Beispiel in Nördlingen eine Frau, die als Fähnlein eines Haufens gedient hat. Und als die Bauern ihre Waffen abgeben müssen, da gibt's auch Quellen, die vermerken, dass auch Frauen abgeliefert hätten. Das deutet darauf hin, dass sie durchaus auch beteiligt waren. Und sagen wir mal, betroffen waren sie ja ohnehin. Weil wenn die Männer dann mit den Haufen gezogen sind, dann mussten sie ja die ganze Arbeit auf den Höfen auch leisten. Und das hat niemand unberührt gelassen. Also.
Was können wir heute aus diesen sozialen Konflikten, die vor 500 Jahren stattgefunden haben, für unsere Gegenwart lernen?
Ja, manches erscheint mir erschreckend aktuell. Also was ich zum Beispiel sehr ähnlich finde wie heute, ist, dass in dieser Veröffentlichung, in den Veröffentlichungen der Reformatoren jetzt erstmal vor allem, die Sprache immer gewalttätiger wird und so eine richtige Polemik da auch benutzt wurde und man quasi den Gegner gar nicht mehr als Mensch sieht, sondern in dem Fall verteufelt, was ja damals natürlich was ganz Schlimmes war, oder ihm auch Tiergestalt gibt und so weiter. Also so richtig verunglimpfende Umgang mit dem Gegner. Und das macht natürlich dann auch einen Dialog immer schwieriger. Und das merkt man total an diesen Veröffentlichungen, dass eigentlich kein Gespräch mehr möglich ist. Und bei den Bauernbeschwerden merkt man es auch, dass sie einfach sich nicht respektiert gefühlt haben. Und da, denke ich, können wir schon auch was für heute lernen, dass man das Gespräch sucht, dass man versucht, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und einfach ja den anderen ja sieht. Das ist, glaube ich, wichtig.
Respektvoll miteinander umgehen und sich auf Augenhöhe begegnen. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das auch gerade in der aktuellen Situation sehr interessant ist, also definitiv. Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, die 12 Artikel. Ingrid, wir haben hier einen Originaldruck der 12 Artikel, der heute extra aus dem Kreisarchiv Biberach, ausgeliehen vom Verein Baldringer Haufen, für uns bereitgestellt wurde. Dieses Dokument wird auch im Rahmen der großen Landesausstellung im Kloster in Schusserie zu sehen sein. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer erkläre, worum sich's bei den 12 Artikeln handelt und welche Bedeutung dieses Dokument für den Bauernkrieg hatte?
Ja, die 12 Artikel sind im Grunde die Programmschrift des Bauernkriegs geworden. Die basieren auf Beschwerdeschriften, die von den Baldringer Bauern und eben Dörfern um Baldringen rum und auch Memminger Bauern zusammengetragen wurden. Das waren aber sehr, sehr viele Beschwerden. Und dann ist es eben in einer Zusammenkunft in Memmingen gelungen, die sozusagen zusammenzufassen zu 12 Beschwerdeschriften oder Artikeln. Das ist natürlich eine symbolische Zahl. 12 ist in der Bibel sehr wichtig. Also wir haben die 12 Apostel, Jünger, die mit Jesus zusammen waren. Das Besondere dann war eben, dass sie in Druck gegangen sind und dadurch eben eine ganz große Wirkung nicht nur in der Umgebung von Memmingen oder hier in Oberschwaben entwickelt haben, sondern wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum. Da konnten alle Bäuerinnen und Bauern sich plötzlich auf dieselben Worte berufen. Man fragt sich ja manchmal, die konnten doch gar nicht lesen, war aber auch gar nicht so wichtig. Also erstens gab es genügend Bauern, die auch lesen konnten, aber es wurde vorgelesen, es wurde in die Wirtshäuser eben angeschlagen und dann auch laut deklariert. Das gab so Art Reisende, die dann auch solche neuen Publikationen laut vorgetragen haben. Also das war was, was wirklich in den Ohren aller, glaube ich, war in dieser Zeit.
Wie haben solche Drucke das Bewusstsein und die Vernetzung der Aufständischen denn beeinflusst?
Also das eine ist natürlich, dass sie wirklich dann die gleiche Worte hatten, mit denen sie ihre Anliegen auch nochmal untermauern konnten. Beschwerdeschriften gab es ja schon lange, aber dass es wirklich so auf den Punkt gebracht wurde und man damit auch herantreten konnte an seine Herren, das war ja was wirklich Neues. Und man konnte ja dann auch sagen, ja, wir sind nicht nur unser Dorf, sondern wir sind hier viele. das sind jetzt die 12 Artikel aller Bauern. Und das hat sicher auch die Gemeinschaft sehr gestärkt. Und die Herren haben auch richtig Angst bekommen, das kann man auch sagen.
Wenn du einen Gedanken aus deiner Arbeit an der Ausstellung mitgeben könntest, was sollte mir uns im 21. Jahrhundert unbedingt vom 16. Jahrhundert abschauen oder wovor sollte mir uns unbedingt hüten?
Wir sollten uns hüten, nicht mehr die anderen zu sehen, und wir sollten gucken, dass wir wirklich Respekt für die Menschen haben und uns immer wieder auch an die eigene Nase fassen. Ist das jetzt nur meine eigene Sichtweise oder kann ich vielleicht doch dem anderen ein bisschen noch entgegenkommen und dass wir wieder in einen Dialog kommen? Also das denke ich, ist was ganz Wichtiges. Also wir haben immer wieder da aus den Quellen so rausgelesen, so die reden total aneinander vorbei oder sie hören sich einfach gar nicht mehr. Und das können wir, denke ich, jetzt haben wir ja auch mehr Möglichkeiten und sollten wir jetzt anders machen.
Ingrid, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Zeitreise begleitet haben. Ob in Archiven, Museen oder an den historischen Schauplätzen. Der Bauernkrieg lässt uns auch 500 Jahre später nicht los. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten, schauen Sie in die Shownotes. Dort finden Sie Termine, Ausstellungen und Tipps für Ihre eigene Entdeckungsreise. Bis zum nächsten Podcastle. Bleiben Sie inspiriert.
Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.